Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir werden heute wieder das eine oder andere Underlying besprechen. Wir sind direkt beteiligt, dann sagen wir es dazu. Wir sind indirekt beteiligt, vermutlich an allen Underlyings, die wir besprechen, über Konstrukte wie den MSCI World. Damit hätten wir das Rechtliche abgearbeitet, Dominik. Und damit zum Wohl, mein Freund.
Cheers, endlich mal wieder nebeneinander.
Ja. Zeit ist geworden, nachdem wir jetzt da immer online mussten, weil ich so viel auf Reisen war. Ja. Aber es waren spannende Dinge bei sich passiert. Zunächst einmal liebe Grüße an alle, die am Donnerstag beim Geld und Bier Meetup dabei waren. Hat riesen Spaß gemacht. Live-Trading-Session direkt im Ibis-Hotel, im Seminarraum. Wir haben, glaube ich, ganz gutes Feedback bekommen. Wir haben nachher auch super genetzwerkt. Du ein bisschen länger wie ich.
Ja, also wir waren wirklich die Letzten, die gegangen sind. Licht haben sie aufgedreht hinter uns. Also es war wirklich super, dass die Community auch so lange durchgehalten hat. Also der Austausch war echt extrem cool und meiner Ansicht nach auch sehr hochqualitativ, also hochwertig. Das Know-how war durch die Bank stark, also war sehr überrascht, dass wir so eine Top-Community wirklich haben.
Absolut, und wir haben schon das nächste geplant.
Genau, richtig. Das Datum habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf.
Ich kann aber schnell nachschauen.
Weil ich das erst gestern wieder verifizieren habe lassen.
Gestern und er hat es nicht mehr im Kopf. So viel, nein.
Ja, genau.
Wir alle hinten im Humus. Sommer hoch oben, nichts drin.
Aber es findet auf jeden Fall wieder im Ibis Hotel in Wien statt, auf der Marilferstraße. Flyer kommt dann sowieso noch.
11. Dezember. 11. Donnerstag, 11. Dezember.
Sehr gut. Schicken wir aus. 18.30 Uhr haben wir Zutritt zum Seminarraum. 2 Stunden lang dann, je nachdem, was wir dann auf die Agenda schreiben, Content und danach wieder ein gemütliches Zusammensitzen bis Sperrstunde.
Ja, du bist Sperrstunde, ich nicht. Ja. Sehr gut. Und zweites Event, ich meine, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, haben wir das schon hinter uns, weil das wird heute um 17 Uhr stattfinden. Wir nehmen am Samstag auf. Edelmetall Masterclass. Du hast wahnsinnige, wie viel? 120 Folien sind es oder wie viel?
Ja, ich schaue nach genau, aber es sind wirklich, es ist wieder mal ein geballtes Programm. Es sind 113 Folien.
113 Folien vorbereitet. Es sind einige Charts von mir vorbereitet. Mal schauen, ob ich vor Mitternacht zum Sprechen komme oder nicht. Aber ja, das auf jeden Fall spannend. Wir posten dir den Link hinein. Es ist jetzt gerade noch aktuell, also du kannst natürlich nicht mehr live dabei sein, weil es schon war, aber wenn du die Aufzeichnungen haben willst, kannst du dir selbstverständlich auch noch holen. Gut, und damit genug der einleitenden Worte.
Rein, oder?
Wir haben einige spannende Themen zu besprechen. Magst du loslegen mit einem Thema, das dich inspiriert hat die letzten 7 Tage?
Ja, inspiriert hat mich ein Thema sehr, weil es natürlich in meinem Feed keine Ruhe mehr gegeben hat oder auch in meinem Nachrichtenpool, ob das jetzt E-Mails waren, SMS-Nachrichten, was auch immer, WhatsApp, der Gold-and-Silver-Drop, nachdem ich ja so ein starker Gold-and-Silber-Bulle bin. Und ja, jetzt haben wir All-Time-High eben auch auf Silber geknackt. $54 war das hoch, so ungefähr um den Dreh. Und dann sind halt viele sehr, sehr bullish geworden, weil sie gesagt haben, okay, nach oben ist jetzt die Luft frei, es gibt keine Widerstände mehr und Alltime High, jetzt geht's komplett durch die Decke. Shorts-Quiz etc., diese ganzen Themen, vor allem mit der LBME, wo es halt zu Lieferengpässen kommt. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, am Montag oder Dienstag, ich glaube am Montag war es, eine sehr scharfe Korrektur gesehen.
Freitag war die erste.
Ah, Freitag, okay. 7% im Basispreis, dann Montag weiter. Im Underlying, also Silver Spot. Und Gold hat auch um 5% korrigiert, was natürlich für Gold eigentlich eine sehr, die größte Korrektur nominal überhaupt in der Geschichte war, vom Delta. Und also absolut. Mhm. Und prozentuell aber auch unter die Top-Korrekturen gehört, 5% bei Gold. Bei Silber ist es ein bisschen im Mittelfeld noch, und da hast mich du auch korrigiert, weil ich anfangs gedacht habe, dass man da vor allem von der Standardabweichung in der Sigma-Verschiebung sehr, sehr weit draußen sind. Das ist aber gar nicht der Fall, da hast du absolut recht gehabt. Und gut, dass du mich korrigiert hast. Wir sind da aber trotzdem im oberen Mittelfeld. Wir sind nicht in der absoluten Eskalation, aber 7% im Silber sind drinnen. Wir haben einmal 11-12% nach einer Powell-Rede gehabt auch, nach den CPI-Daten. Und dementsprechend ist die Volatilität auch im Silber nicht so angestiegen, wie ich mir das erhofft und erwartet hätte. Aber ja, wir sind da natürlich auch über der Norm drüber, sagen
wir mal so. Absolut. Absolut, ja.
Genau. Wie hast du das miterlebt? Wahrscheinlich nicht so intensiv wie ich.
Natürlich. Ja, nein, nicht so intensiv wie du, weil ich ja nicht so intensiv schon auch einen für mich außergewöhnlich großen Silberanteil habe. Aber ja, nicht ganz so intensiv wie du. Also ich habe auch den Hedge, den du gemacht hast, nicht mitgemacht.
Ja.
Aber natürlich ist es ein Drop und man merkt es halt dann vor allem, ich meine, im Silber-Future selber ist es mir eigentlich ziemlich egal, weil man merkt es halt in Minen nochmal geleveraged. Ne?
Na klar.
Klarerweise, also da waren schon 15% Minus und so dabei.
Ja.
Vor allem in den kleineren. Also ja, definitiv etwas, was aber immer so ist, wenn sich so Fahnenstangen bilden, und bei Silber würde ich gar nicht sagen, dass eine Fahnenstange ist, bei Gold viel eher, ohne Konsolidierung sind wir da eigentlich durchmarschiert und ja, da schüttelt es dann halt einfach die schwachen Hände raus, die dann gekauft haben, weil es gestiegen ist und die jetzt Panik bekommen haben einfach.
Also ich analysiere das heute sowieso ab 17 Uhr in der Masterclass im Detail, genau, noch einmal, du auch nochmal charttechnisch, da werden wir jetzt auch kurz drauf schauen, aber... Ich gehe da ganz genau drauf ein, warum das Bereinigen jetzt einmal wichtig war. Das ist halt nach der 9. grünen Kerze, Wochenkerze im Gold, war das einfach überfällig. Und das sieht man auch statistisch, dass wir eigentlich keinen Bullenmarkt hatten, wo wir eine 10. grüne Wochenkerze am Stück hatten. Und dementsprechend auch empirisch gedeckt war es da jetzt einfach einmal an der Zeit, dass wir da korrigieren. Ich sehe das als absolut gesund an. Die überbullischen, schwachen Hände werden ausgeschüttelt. Das spekulative Geld, das da reinkommt. Und wenn das wieder weg ist, kann es wieder weitergehen. Es kann ein bisschen dauern. Es kann auch seitwärts konsolidieren weiterhin oder noch weiterfallen. Das wäre absolut gesund. Und die Price Levels, die wirst du uns dann sagen, was du da für möglich hältst, wo du Cluster siehst, wo der Preis dann wieder drehen kann eventuell.
Ja, ja. Also charttechnisch sind wir sowohl bei Silber wie auch bei Gold an der ersten Unterstützungszone überhaupt, an der kurzfristigen Unterstützungszone. Also da ist noch überhaupt nichts passiert. Insofern, ja, bin ich da auch sehr gechillt. Und wie du sagst, natürlich kann es auch noch weiter runtergehen. Ich habe nichts dagegen. Das werden dann eventuell sogar Nachkaufniveaus dann.
Für mich absolut. Also ich habe da eine sehr, sehr detaillierte Strategie auch niedergeschrieben, wie ich es genau mache, also bei welchen Levels ich auch meine Absicherungen auflöse und dann wieder in den Markt reingehe. Ich habe meine spekulativen Positionen, sprich die Hebelpositionen, Optionen, alle geschlossen. Ich bin in Aktien und im Spotpreis, also in physischen, bin ich noch immer drinnen. Physisch verkaufe ich sowieso nichts. Und bei den Aktien habe ich eben gehedged. Der Hedge hat teilweise bis nicht funktioniert. Da hoffe ich eben noch auf einen Anstieg der Volatilität, beziehungsweise dass dieser Tail Risk Hedge, der da mit diesen Teenies, die ich gehedged habe, dass der langsam aufgeht. Ich habe das alles im Substack genau niedergeschrieben, wie ich mir das vorstelle, im Premium-Bereich natürlich, aber wenn das interessiert, da kann natürlich im Substack da gerne Mitglied werden und sich das durchlesen, wie ich da gegen fallende Kurse versuche zu hedgen. Derzeit geht es noch nicht auf, aber ich bin guter Dinge, dass wenn wir einen zweiten schärferen Abverkauf sehen, dass wir dann da in den Hedges auch partizipieren werden.
Ja, absolut. Vielleicht ein bisschen, was sind Teenies? Vielleicht das ganz kurz erklärt. Teenies nennt man im Prinzip, das kommt vom Delta, das die haben, ein niedriges Delta, bedeutet einfach nichts anderes, dass man sich mit Put-Optionen absichert, die weit aus dem Geld liegen sozusagen und damit ja relativ günstig sich absichern kann, mit dem Hintergedanken, dass wenn sich irgendwelche Großen absichern müssen, die das mit denselben Konstrukten machen und die dann eben nicht nur den Preis der Option, sondern auch die Volatilität durch den Preisanstieg in die Höhe schmeißen.
Ganz genau, gut. Du hättest quasi über zwei Konstrukte einmal, also über zwei Mechanismen, einmal Vega, den Anstieg der Volatilität in der Option, die intrinsische Volatilität, die dann die ganze Option in die Gewinnzone reinhebt, und das zweite ist eben dieser Tail Risk Hedge. Ein Tail-Event ist quasi, wenn man sich die gaussische Normalverteilung auf der Standardabweichung anschaut, dann sieht man auf der linken und rechten Seite diese Kurve einfach abflachen, und das sind die Tails links und rechts. Und wenn sowas, das ist dann eine 2- oder 3-Sigma-Verschiebung oder alles, was über 3-Sigma drüber ist, ist halt außerhalb dieser 99,9%igen Wahrscheinlichkeit der Glockenkurve.
Also zweite oder dritte Standardabweichung vielleicht, wenn es jemand...
Ja, genau, zweite oder dritte Standardabweichung, habe ich das gar nicht gesagt? Ja. Zweite oder dritte, genau, Sigma-Verschiebung, Standardabweichung, Entschuldigung.
Ja, ich wollte es nur.
Okay. Ich vergesse es oft beim Erklären. Und genau, wenn dann diese zweite oder dritte Standardabweichung erreicht ist, das ist halt ein Event, was ganz, ganz selten vorkommt. Und dagegen hedgt man sich dann einfach ab, dass da die Hedgefondsmanager auch absichern müssen dagegen.
Absolut, ja, so ist es, genau. Also warten wir es mal ab, was wir aber sehen bei Silber und bei Gold. Ich glaube fast, dass wir jetzt seitlich konsolidieren. Also ich vielleicht auch, auf was würdest du betten? Also ich glaube eher, dass wir jetzt seitlich konsolidieren und gar nicht so nah hinunter. Wir haben noch genug Krisenherde auf dieser Welt, ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist, der leider Gottes eh schon fast zur Normalität geworden ist, aber auch der Handelskonflikt China-USA, der neu aufgeflammte Handelskonflikt zwischen Kanada und den USA. Also da ist noch genug Potenzial da, deswegen gehe ich jetzt da eher in meinem Basisszenario davon aus, dass wir seitwärts konsolidieren.
Ich habe ein anderes Basisszenario.
Okay.
Und zwar... gehe ich davon aus, dass wir, und das sieht man, glaube ich, in den Charts auch sehr schön, den Anfang davon, dass wir eine Bull Flag ausbauen, vor allem im Silber. Eine Bear Flag, Entschuldigung. Und dass wir da eben nach der Bear Flag wieder negativ mit einem größeren Volumen abverkaufen. Ich gehe deshalb davon aus, weil wir halt die magische oder die wichtige 50 Dollar nach unten durchstoßen haben, die jetzt natürlich als Widerstand wieder gilt, die wir oben anlaufen. Das wäre halt genauso ein inverser Breakout, ein Breakdown halt. Das wäre halt das Ausbruchslevel von unten anlaufen und dann nochmal stark konsolidieren. Das wäre mein Basisszenario.
Okay. Ja, schauen wir mal, wer recht hat. Wir können in 2-3 Wochen drüber schauen. Super. Gut, so viel dazu.
Was auch spannend ist, und das habe ich in einem Substack-Post auch einmal thematisiert, ist die Bankenlandschaft, die da eventuell drunter leidet unter seinem Short-Squeeze im Silber. Wir sehen ja wirklich, dass die Lease-Rates wahnsinnig angesprungen sind. Also wir haben 39% Lease-Rate für einen Monat auf den Futures-Kontrakt beziehungsweise Silber, was in der LBMA lagert, in der London Bullion Market Association. Das bedeutet quasi, wenn du dir Silber eine Woche lang ausborgen willst, weil du irgendwo Löcher stopfen musst, weil du ausliefern musst, zahlst du 39% Fee. Das ist eine absolute Katastrophe, weil du musst das ja im nächsten Monat wieder zurückholen irgendwie, dass du das wieder zurückgeben kannst, weil es ja nur geborgt ist. Das ist halt jetzt ein großes Thema. Die Leute, die das gemacht haben, haben jetzt unter Anführungszeichen ein Glück, weil der Spotpreis niedriger steht. Trotzdem sind diese 40% natürlich ein Aufpreis, den man zahlt, der heftig ist. Und das muss man schon sagen, das ist ein historisches Einmal-Event. Also das ist ein Tail-Risk auf jeden Fall. Das hat es so noch nicht gegeben. Genau, das ist ein absolutes Novum. Und da wird es halt spannend sein, wie es weitergeht, vor allem auch beim SLV, beim iShares Silver Trust, beim ETF, sieht man wirklich, dass die Borrowing Fee auf 16-20% steigt. Und du weißt genau, dass man beim Shorten, was man da normalerweise bezahlt, normalerweise ist man bei 0,75% oder so, dass man als Borrowing Fee zahlt.
Auf jeden Fall unter 1%.
Unter 1%. Alles drüber ist eigentlich eh schon horrend, ja. Bei 20%. Ich meine, da hört sich der Spaß absolut auf.
Es ist...
Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Also das sind schon Werte, wo man sagen kann, das ist eigentlich ein Short Squeeze. Ich würde es gern bestätigen mit den Code-Daten, aber auf die haben wir keinen Einblick, weil wir Government Shutdown haben. Und ich habe schon gehört, dass nächste Woche die CPI-Daten nicht rauskommen sollen, also die Inflationsdaten. Ich bin gespannt, was da weiter reportet wird oder wichtige Wirtschaftsdaten weiter zurückgehalten werden. Das sind ja essentielle Daten, die wir für eine Einschätzung brauchen. Und wenn die nicht da sind, dann wird's halt, sagen wir mal, neblig.
Ja, neblig. Gut aus.
Ja.
Neblig, ja. Ja. Ja, absolut. Also, zweitlängster Shutdown mittlerweile. Es wird wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es der längste wird.
Ja, ich auch.
Aber wie gesagt, das hat auf die Börse relativ wenig Auswirkungen. Es sei denn, es eskaliert dann wirklich. Also, ich glaube, irgendwann muss man sich dann schon einigen. Aber ja, mal schauen.
Ja, also irgendwann muss halt wieder weitergehen. Die Frage ist halt, wann man zu einer Einigung kommt. Und ich glaube halt, dass Amerika intern sehr zerstritten auch ist. Und ich glaube halt, dass da irgendwie auch zum Schwur kommen kann irgendwann. Und Trump ist halt ein harter Verhandler, der wenig zurückgeht von seinen Grenzen. Und das ist nicht immer gut fürs Land, meiner Ansicht nach. Verluste gesteht sich der auf jeden Fall keiner ein und das könnte halt zu Problemen auch führen potenziell. Ne?
Willst du jetzt sagen, er ist kein Profi-Ruderer mehr?
Ich weiß ich nicht. Ich meine, er rudert schon, also gerade international rudert er immer wieder zurück, weil er halt 100% verliert gegen China.
Ich nenne es Inverse America First.
Inverse America First, okay, gut. Ja. So weit will ich nicht gehen, aber der Taco-Trade, der hat schon seine Berechtigung.
Also er hat jetzt wieder funktioniert. Also ja. Wir sind ja wieder auf All-Time-Highs. Also wer da wirklich panisch verkauft hat, war auf der falschen Fuß. Wer unten gekauft hat, am richtigen, im Zero-Hedge haben wir ja zum Glück zum richtigen Zeitpunkt unseren Finanzierungstrade aufgesetzt.
Ja, also wieder, fantastisch wieder getan.
Wieder schönes
Gratulation Geld. Dafür. Ich sag halt auch, das funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
Ja, natürlich. Aber also das
es
macht
gibt
ja
den Tag, es gibt den Tag, wo der Taco aufgegessen
ist. Ja, natürlich. Das ist wie in der Charttechnik. Ein Widerstand wird halt immer wieder angelaufen.
Genau, ja,
und je öfter er angelaufen ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bricht, logischerweise.
Genau, ja.
Und genauso sehe ich das auch. Aber wir sind ja da strategisch abgesichert im Zero Hedge. Also auch selbst wenn der nicht aufgehen sollte, kann da nicht viel passieren.
Genau. Zero Hedge, ganz kurz vielleicht, ist ein Börsendienst von Thomas, wo es um professionelle Absicherungen geht, wie man sein Depot gegen solche starken Events, gegen Crashes eben absichern kann, also nicht gegen Bärenmärkte, sondern gegen richtige Crash-Szenarien. Thomas macht das natürlich hochprofessionell, verlinkt mal hier unten, wer da Interesse hat.
Super.
Ein wirklich wahnsinnig toller Börsenbrief.
Danke, danke. Freut mich. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Banken da unter Druck kommen.
Genau.
Und man sieht es halt, sagen wir es mal so, Man sieht schon bei größeren Banken, JP Morgan bucht jetzt wirklich Kontrakte aus, also die lassen sich wirklich andienen. Auf der einen Seite tritt Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, halt in die Öffentlichkeit und sagt, es ist irgendwie irrational, Gold zu halten oder Silber zu halten, und dann bucht er sich aber physische Kontrakte aus. Das sieht man halt, wer da Custody übernimmt, wer sich diese Kontrakte ausbucht. Und da ist JP Morgan derzeit ganz vorne, was ich halt spannend finde. Auf der einen Seite halt öffentlich sagen, das ist irrational, und dann die Kunden aber bedienen mit Gold und Silber. Finde ich ganz spannend. Aber was noch spannender ist, ist die Commercial Bank Seite derzeit. Also es sind, wir erleben derzeit ein Problem mit Credit Risk, also Kreditrisiko, und das wirft die Frage auf, ob man Kreditrisiko neu bewerten muss. Wir haben zum Beispiel den Spread zwischen Junk Bonds und, also zwischen High Yield Bonds und zwischen Risk Free Rate, also zwischen Staatsanleihen 10-Jähriger, den niedrigsten Spread seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und das bedeutet halt, wenn dieser Spread gering ist, bedeutet das quasi, Junk und hochwertige Anleihen bringen dieselbe Rendite. Und das ist halt irrational. Das macht keinen Sinn. Und wenn Junk keine Überrendite mehr bringt, dann ist es halt sehr, sehr gefährlich. Und wir sehen halt jetzt schon einige ausfallen. Also das schneidet sich halt komplett durchs System. Die hohe Inflation, die dann wirklich das Kreditrisiko steigen lässt beim Mittelstand. Der Mittelstand kann sich das und das nicht mehr leisten. Zahlungsausfälle, Delinquency Rates haben wir schon oft besprochen auf dem Kanal. Die hochgehen, die steigen. Mhm. Und da sehen wir jetzt auch Zahlungsausfälle in den Model Spec Securities, weil die Kredite ausfallen, die Car Loans, die teilweise ausfallen. Und das wälzt sich jetzt um auf den Schattenbankenmarkt als erstes, also auf die Sekundärversicherer, die eigentlich am Zweitmarkt versichern, weil du, wenn du ein schlechtes Kreditrating hast und jetzt eh schon zahlungsausfällig wirst, du wirst dann von deiner Bank nicht mehr finanziert. Das heißt, du musst irgendwo am Sekundärmarkt, am Schattenbankenmarkt, irgendeine Finanzierung zu horrenden Preisen dann aufnehmen, und die fallen jetzt auch nochmal um, nochmal schneller, und das werden schon Stimmen laut, dass das, wenn man da nicht massiv eingreift, sofort Auswirkungen haben kann wie 2008. Wir erinnern uns, die CDS-Prämien steigen auch in Summe messlicher, Credit Default Swaps, also diese Kreditausfallsversicherungen quasi, und wir erleben da schon Parallelen. Ich möchte nicht sagen, es ist 2008, aber es ist, man muss sich das schon anschauen. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass die Fed eingestiegen ist. Am 18., glaube ich, war es, am 18. Oktober.
Whatever it takes war das, ja.
Das war wirklich ein whatever it takes. Das war am 16. Oktober, haben sie eine SRF Facility Operation gestartet. Das ist eine Standing Repo Facility. Repo sind Repurchase Agreements. Das heißt einfach quasi, dass du gegen Sicherheiten einen Overnight-Kredit bekommst von der Bank. Und die Bank verpflichtet sich aber dann, die Assets sofort wieder zurück zu verkaufen. Also es ist einfach, kurz gesagt, um es nicht wirklich zu verkomplizieren, es ist ein Notfallkredit von der Fed. Und insgesamt wurden angefragt 8,35 Milliarden Dollar, was eigentlich nichts ist. Das ist eigentlich ein Fliegenschiss in der Bankenlandschaft. Und die Fed ist drüber gefahren mit 500 Milliarden, mit einer halben Billion US-Dollar.
Also mit Kanonen auf Spatzen schießen, das würde man fast nicht sagen können, sondern eher mit Atombomben auf Spatzen schießen.
Ja, so ungefähr. Ich habe in meinem Bericht geschrieben, es ist mit 5 Löschzügen zu einem Papierkübelbrand zu fahren. Also es ist halt wirklich komplett verrückt, ja. Dass man...
Ja, aber, es ist einfach ein Statement.
Genau, es ist ein Statement. Wir retten, was kommt. Wir retten, und das, es muss halt auch so sein. Weil wir haben es 2008 gesehen, was passiert, wenn du das nicht machst. Und das zieht dann, gerade die G-SIBs und die OCIs, also die Systemically Important Banks und die Other Systemically Important Institutions, wie Schattenbanken, wie Versicherungen, sind so vernetzt wie noch nie. Ja. Die Großbanken haben Counterparty-Verbindungen, ca. 470 Stück. Das heißt, wenn eine ausfällt, hast du 470 Counterparties, die betroffen werden, wo dieser Krebs quasi weiter wachsen kann. Und das ist ein System, das ist einfach, das spreadet nicht exponentiell, sondern noch schlimmer.
Rokotomski.
Also wenn einer fällt, dann ist das ganze System tot. Und das darf man halt nicht zulassen. Und dementsprechend fahrt man damit solche Summen rein, weil man auch nicht abschätzen kann, wenn der fällt, was hat das für Auswirkungen. Du kannst wirklich haben, wenn einer mit 8 Milliarden fällt, dann bist du auf einmal sofort bei 600, 700, 800 Milliarden. Keine Ahnung. Weil das so extrem spreadet.
Ja.
Und deshalb eine Interpretation, und das ist auch, glaube ich, das richtige Narrativ, ist, dass man da sagt, wir fahren mit geballter Stärke rein. 500 Milliarden, wir schießen halt wirklich mit der Atombombe auf Spatzen, um da sofort alle Zweifel zu zerstreuen. Wir stehen hinter dem System, wir retten alles.
Ja. Ja, hat noch machen müssen, sonst wären zu viele Baustellen offen gewesen. Ja, wir haben den Silber-Spike gehabt, wir haben die Bankenkrise gehabt, die Regionalbankenkrise, wir haben die Probleme mit China gehabt, jetzt mit Kanada, also das sind zu viele Baustellen, die offen sind. Das wäre auch für die Börse katastrophal gewesen, glaube ich.
Also auf jeden Fall ein spannendes Event. Wie gesagt, diese 8 Milliarden sind jetzt nicht irgendwas, was schockierend ist. Das haben wir immer wieder. Es ist eine kleinere Regionalbank. Aber es ist halt wieder nur eine Symptombekämpfung. Das sage ich immer wieder. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es regelt überhaupt kein grundlegendes Problem von einem Kreditrisiko. Das heißt, es wird wieder aufpoppen. Jetzt hat man da einmal wieder ein Loch zugekleistert mit billigem Geld aus der Druckerpresse mit 8 Milliarden. Dann kommt das nächste wieder mit 8 oder 12 Milliarden. Und man wird das auch nicht eskalieren lassen. Nur diese Summen zu diesen Teilrettungen, die werden irgendwann so hoch werden, dass sie inflationär wirken. Und das haben wir jetzt auch schon gesehen während Corona. Und ich glaube halt, dass das, was uns erwartet, ein Event wird, wo wir so viel Geld drüber kleistern müssen. Wir werden es tun, wir werden alles retten. Aber es wird so viel Geld notwendig sein, dass es zu einer zweiten, noch stärkeren Inflationswelle kommt. Und die wirkt regressiv auf den Mittelstand am meisten.
Ja.
Und dementsprechend stirbt uns der Mittelstand weg in den ganzen kompletten politischen Westen, nicht nur in den USA, auch in Europa. Und dementsprechend wird's da weiter zu Kreditausfällen kommen und das wird eine Spirale werden, die hört nicht auf, weil die Schulden eigentlich über allem drüber lasten. Das ist das Grundproblem.
Ja, die Frage ist nur, das Timing kann man halt nicht
abschließen. Genau, das Timing, es wird weiterhin ein Asset Price Inflation geben, das heißt, du kannst dich sowieso nicht retten, du musst in Assets drinnen sein, weil die inflationieren natürlich mit nach oben. Das heißt, jeder, der Assets hat, wird auf der Gewinnerseite sein. Jeder, der nur Geld nominierte Werte hat, wie Lebensversicherungen oder Cash oder so, oder die werden natürlich enteignet. Das heißt, du musst sowieso Sachwerte haben, Aktien, Immobilien, Gold, Silber, was auch immer. Es gibt da sowieso keinen anderen Ausweg.
Ja, so ist es. Wunderbar.
Ein neues Thema hätten wir auch noch. Und da sind wir, wie soll ich das am besten sagen, der Golddrop, also Redalio hat sich auch zu dem Thema geändert, aber der Golddrop incentiviert ja auch nicht nur die Goldinvestoren, sondern auch die Silberinvestoren. Zentralbanken kaufen ja extrem viel Gold, wie du weißt natürlich. Und jetzt ist eines passiert, und das finde ich ganz spannend, eine Meldung hat es gegeben von der Jerusalem Post. Ich habe das nicht weiter verifizieren können. Aber finde ich ganz spannend, was die geschrieben haben. Und zwar, dass Indien sich jetzt entschieden hat, Silber zu monetarisieren und quasi als monetäre Stütze nehmen. Das heißt, sie nehmen das in der Zentralbank auf und bewerten es mit einem Faktor von 1 zu 10. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil es bis jetzt keiner gemacht hat, weil Silber halt einen industriellen Aspekt hat um 50%.
Man muss aber dazu sagen, dass in Indien Silber ganz anderes, also gibt es viel Schmuckindustrie und so weiter. Also ja, Silber hat einen anderen Stand, Standing in Indien als in Brasilien.
Genau, also Silber wird in Indien halt gerade für Diwali, für dieses Fest, sehr stark gekauft und nachgefragt für Schmuck, wie du richtig sagst. Aber das ist halt jetzt ein anderer Aspekt, weil es die Zentralbank wirklich in die Staatskammer reinlegt. Ne? Also das ist halt schon ein Punkt, wo ich sage, das kann theoretisch ein Gamechanger sein, weil da wird jetzt wirklich die monetäre Seite von Silber bespielt und das haben wir so bis jetzt noch nicht gesehen.
Okay.
Also das finde ich schon ein spannendes Thema. Und was auch interessant ist, wir haben die Berichtssaison wieder gestartet für vor allem für die Edelmetallminen, die ja die Primärförderer, die ein super tolles Quartal hinter sich haben. Da ist jetzt die Frage, wie stehen sie da? Jetzt sehen wir die Zahlen. $4,300 Gold, $50 Silber. Die Kosten sind teilweise gesunken, die Produktionskosten, weil eben der Hauptinputfaktor neben Labor, also neben Arbeitskraft, ist Öl. Und der Ölpreis ist halt extrem tief gewesen jetzt in dem Quartal. Dementsprechend spielt das den Minen auch in die Karten. Und wir haben da bei Newmont die Zahlen bekommen. Newmont ist einer der größten Primärförderer. Und das eben, wenn wir jetzt nur die Q3-Zahlen anschauen, dann sehen wir da einen realisierten Goldpreis im Durchschnitt von $3,539 im Gegensatz zum Vorjahresquartal Q3 von 2.500, das heißt um $1,000 höher,
ja.
Ungefähr ein Drittel, was natürlich fantastisch ist. Und was mich auch sehr beeindruckt sind, dass die All-In Sustaining Cost, also die Produktionskosten, gesunken sind. Von 1611 auf 1566, beziehungsweise die All-In Sustaining Costs by Product von $1,500 auf $1,300, was super ist. Das heißt, wenn die Produktionskosten sinken und das, was ich produziere, aber teurer wird, habe ich natürlich eine Ausweitung der Marge.
Leverage, ja.
Und das sieht man dann eben auch im Net Income, das Nettoeinkommen von 900 Millionen, 936 Millionen im Q3 24 gestiegen auf 1883, verdoppelt. Also Netto Income 100% Zuwachs in einem Jahr, was ich natürlich unglaublich finde. Und trotzdem hat die Aktie abverkauft. Das liegt daran, dass sie die Netto-Fördermenge 15% runtergeschraubt haben in der Zukunft für die Vorausschauung. Also sagen, sie werden vielleicht 15% weniger fördern können, weil da gibt es halt Mine Depletion, also am Abbau findet statt. Das heißt, es gibt weniger. Und da werden jetzt auch Rufe laut, dass die M&A, also Mergers and Acquisitions Aktivitäten sehr stark anziehen werden müssen, um das zu kompensieren bei den großen Minen, weil es halt nicht viele wirklich gute Projekte gibt, die man da quasi sich noch holen kann. Bohrungen, Exploration ist teuer. Die großen Unternehmen wie Newmont haben sehr wenig auch in Exploration investiert die letzten Jahre und entweder muss man da massiv investieren oder man macht es über den M&A-Zyklus, was wahrscheinlicher ist, dass man einfach fertige Projekte zukauft und das sehe ich eigentlich auch anziehen in Zukunft.
Ja, das heißt, die kleineren Minen können von erstens mal Spekulation, dass sie übernommen werden, profitieren oder vielleicht sogar von einer Übernahme.
Genau, ich würde da wirklich auf diese Übernahmen spekulieren.
Wobei ich finde die Übernahmen immer scheiße. Ich habe das jetzt erlebt mit Spielindustrie, EA Sports ist übernommen worden. Eigentlich kacke. Ja, ich habe jetzt zwar 20% Premium bekommen ad hoc, aber langfristig ist ja das, glaube ich, dann eher schwächer, weil du halt beschränkt wirst. Weil wenn ich jetzt eine kleine Mine kaufe und versprich mir 10x und dann kriege ich vielleicht das Doppelte maximal oder 50% mehr, bin ich ja da beschnitten, oder?
Es kommt natürlich komplett aufs Projekt drauf an, ja. Was du kaufst. Ne?
Ja.
Man wird sehr gut beraten sein, wenn man Junior Producers kauft, also welche, die wirklich schon produzieren,
ja.
Die halt wirklich schon Projekte am Laufen haben.
Ja.
Und es ist halt so, dass der Markt sehr eng ist. Also es gibt nicht viele.
Ja.
Und da wird man, das ist meine Theorie, man wird da in den Bullmarkt, umso schlimmer das wird, umso stärker die Preise steigen, umso höher werden die Gebote werden auf diese kleinen Minen. Also ich denke schon, dass wir da einen hohen Leverage sehen werden.
Bin ich gespannt. Aber der Cashflow ist ja Rekord-Cashflow bei Newmont, habe ich gelesen auch. Ja. Also
genau.
Von dem her wird das ja passen.
Genau. Nächste Woche geht es dann weiter mit ganz großen Minen. Ich bin sehr gespannt auf First Majestic. Ich glaube, dass da fantastische Zahlen auf uns zukommen. Aber das werden wir sehen.
Dein Wort in Gottes Gehörgang.
Ja, hoffen wir es mal.
Wir sind sowohl an Newmont wie auch an First Majestic beteiligt. Das vielleicht noch als Hinweis. Genau. Gut.
Ja, ich glaube, im Groben war es das. Was ich noch spannend finden würde, ist Frankreich. Magst du vielleicht ein bisschen über das französische Thema
quatschen? Ja, wir haben ja das ein bisschen diskutiert, weil wir waren ja vor der Geld- und Bier-Masterclass gemeinsam essen noch und haben so ein bisschen das Thema aufgerufen. Und Frankreich hat jetzt, korrigiere mich jetzt, wenn ich es vielleicht falsch sage, aber quasi man muss weiterhin Steuern in Frankreich bezahlen, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, wenn man auswandert. Ja.
Genau, es soll die Kapitalflucht der reichen Franzosen verhindert werden ins Ausland. Und es ist so, dass du ab einem, ich muss jetzt auch lügen, ich glaube 230 oder 250.000 Euro Jahreseinkommen, ich glaube 230.000 Euro Jahreseinkommen, wenn du da drüber bist und in ein Land ziehst, das 40% oder weniger Steuern hat als Frankreich, dann musst du die nächsten 10 Jahre Steuern in Frankreich bezahlen. Die wird zwar die lokale Steuer, wo du dann dort wohnst, angerechnet, aber die Differenz musst du anscheinend abführen. Und genau, Amerika macht das anscheinend so, das war mir gar nicht bewusst, dass man da weiter im Heimatland steuerpflichtig ist. Und ja, das einmal generell zu diskutieren, das ist halt irgendwo ein sozialistischer Eingriff. Kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ich glaube, du befürwortest es sogar.
Ja, definitiv.
Erklär dich.
Erklär dich. Ja. Wenn das deine Gruppe liest, gibt es einen Shitstorm. Nein, aber ich bin wirklich dafür, weil es für mich einfach, prinzipiell, ich habe eine Ausbildung in dem Land genossen. Ich hab das Steuersystem dieses Landes genutzt, ja, um dort zu wachsen. Was ich halt nicht ganz verstehen kann, und da bin ich wieder auf deiner Seite, wenn man den Reisepass abgibt, wenn man die Staatsbürgerschaft abgibt, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Dann soll er machen, was er will, dann auf Wiedersehen. Ja.
Okay, also doch.
Naja, das wäre zumindest meine Herangehensweise. Ja. Aber das wollen ja die meisten sicherlich nicht. Also die meisten wollen ja den Reisepass behalten, die Staatsbürgerschaft behalten, aber einfach weniger Steuern zahlen. Und da bin ich ganz klipp und klar dafür, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, also so Typen wie dieser Staatenlos-Typ oder Krawattenlos oder wie sie alle heißen, sind ja für mich schwerst asozial.
Aber auch, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber auch wenn du quasi in dem Land nichts mehr konsumierst, wenn du dann wirklich weg bist und du konsumierst nichts mehr in dem Land, du behaltest die Staatsbürgerschaft trotzdem, dann bist du steuerpflichtig.
Dann bist du steuerpflichtig.
Ja, aber du konsumierst ja nichts mehr dort.
Das ist mir wurscht. Dann gib doch die Staatsbürgerschaft ab und gib den Reisepass ab. Dann kannst du kein Problem haben. Dann nimm doch den maltesischen Reisepass. Reisepass. Ja. Oder nimm den saudischen Reisepass, ist überhaupt kein Thema. Naja, ist überhaupt kein Problem, dann nimm ihn und dann bist du nicht mehr
staatsbürger. Das ist für dich dann der Faktor, wo du sagst,
Reisepass. Für mich war das der Faktor. Also den Reisepass dann, also wenn ich den Reisepass abgebe, wenn ich die Staatsbürgerschaft abgebe und mich komplett loseise, dann ist ja kein Problem mehr. Aber ich kenne auch in meinem Umfeld, kannte ich eine Dame, die mittlerweile verstorben ist, die ist auch, hat Österreich verlassen, ist dann um die Welt getingelt in Niedrigsteuerländern, hat dann Krebs bekommen und dann war Österreich wieder gut genug, um dann dafür zu bezahlen für die Behandlung. Ja. Und das sage ich, das geht nicht. Dann gib den Reisepass ab, gib die Staatsbürgerschaft ab und verpiss dich, wohin du willst. Dann bist du nicht mehr steuerpflichtig bei mir. Solange du das hast, bist du bei mir weiterhin steuerpflichtig. Ich würde es generell auf Reisepass und Staatsbürgerschaft beziehen. Ja. Ja. Es ist halt für mich so, schau, das Problem ist, und das, um nochmal daran anzuschließen, staatenlos, krawattenlos, wie sie alle heißen, ja, das mag ein super System sein, nur wenn das alle machen, wie soll sich dann der Staat noch finanzieren?
Ja, die Gesellschaft funktioniert.
Und am Ende des Tages, und da bin ich halt, da schlag ganz eindeutig eine soziale Ader in mir, dass ich sage, die Armen, die sich's nicht leisten können, bleiben da und die Reichen verpissen sich. Ja, und das kann halt, glaube ich, nicht, also das kann auch gesellschaftspolitisch nicht sinnvoll sein, weil du stürzt ja jedes Land damit. Ja, und das ist ja dann ein Kaskadeneffekt.
Ich verstehe den Ansatz, ich will das jetzt gar nicht werten, sondern einfach nur eine Nachfrage, wie du das siehst. Ich verstehe das absolut, was du sagst. Und das ist auch stimmig, das macht auch Sinn. Aber denkst du nicht, dass es, wenn du jetzt sagst, okay, das sind die Leistungsträger, die eben 230.000 im Jahr oder mehr verdienen, das sind die, die Konzerne hinstellen, die Arbeitsplätze schaffen. Wenn du denen sagst, okay, wenn du denen jetzt ans Geld willst, dann gehen die halt woanders hin und dann sagen, scheißen die von mir aus auf die Staatsbürgerschaft, legen das ab. Und du bleibst halt dann wirklich mit den, mit der Arbeiterklasse, mit der sozialen Hängematte sitzen und mit den Leistungsträger verlierst du dadurch. Siehst du da kein Problem eventuell, dass du...
Das würde ich ganz brutal lösen, das Problem ist ganz einfach. Du verkaufst auch keine Dienstleistungen und Produkte mehr, wenn du das machst. Fertig. Also dein Unternehmen verpisst sich komplett aus dem Wirtschaftsraum und fertig, da macht es auch keiner mehr. Und es wird sowieso so weit kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, das sind genau die gesellschaftspolitischen Verwerfungen, von denen ich immer plaudere. Ja. Ja. Dass du wirklich einmal sagst, okay, dann schotten wir uns ab. Ich habe dann übrigens einen mitgebracht, noch können wir noch drüber reden, einen sehr, sehr spannenden Artikel von der Commonwealth Bank of Australia, der mir über den Weg gelaufen ist. Aber es ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber ich finde halt ganz einfach, und es sind ja nicht die, die 230.000 verdienen. Die sind es in der Regel nicht. Ja, außer sie sind selbstständig oder im Coaching-Business oder Trader. Ja, dann vielleicht schon. Es sind ja die Milliardäre, die sowieso schon, siehe René Benko, Sonderkonstrukte über Sonderkonstrukte haben und die eh ihre Steuerlast schon de facto extremst minimiert haben. Um die geht es ja auch viel mehr. Ja. Ja. Und das ist ja das. Es wandert ja niemand aus, der $230.000 irgendwo verdient. Das ist, glaube ich, nicht. Also wenn er dann auswandert, ja, dann hat er eh andere Gründe, denke ich. Also ich finde die Summe gering, eigentlich sehr gering, muss ich sagen. Ich hätte es ab 1 Million oder ab 10 Millionen gemacht oder so vielleicht auch. Aber ich finde es halt komplett asozial, das zu tun. Ja, und wie gesagt, man kann das machen, man kann staatenlos sein und man kann nirgends Steuern zahlen. Nur das Problem ist, wenn das jeder machen würde, wie finanzieren wir das noch? Und eigentlich leben die wie Parasiten auf den Sozialsystemen anderer, weil irgendwo leben sie ja und nutzen das aus. Ja, und das kann ich halt beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Also deine Kernaussage ist quasi, der Reiche nutzt das System dann sowieso schon, optimiert sich selbst so hin, dass er eigentlich sowieso am Rücken der Gesellschaft lebt.
Absolut, ja. Also das ist ja schon so. Und die Zahlen, die haben ja die geringste Steuerlast, haben wir die Reichen. Das ist ja nicht nur in den USA so, das ist auch bei uns so. Ja? Und ich rede jetzt wirklich von den sehr Reichen. Ich rede jetzt nicht von jemandem, der ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern hat und so weiter. Ja? Und ich verstehe auch, dass gewisse Leute auswandern wollen. Ich verstehe es auch voll und ganz. Und ich habe auch einige Freunde, die ausgewandert sind. Und ich verstehe das, nicht falsch verstehen. Ich bin nicht gegen Auswandern. Ja, wenn jemand das tun will, soll er es machen. Aber dann soll er es entweder ganz machen und soll Staatsbürgerschaft und Reisepass abgeben und die von dem Land, wo er hingeht, nehmen. Oder er soll es gar nicht machen. Ja, und damit ist diese Übergangsfrist, ich glaube 10 Jahre ist in Frankreich Übergangsfrist, ist für mich vollkommen okay und kann ich voll und ganz nachvollziehen, auch wenn da sicher ein Shitstorm jetzt kommt, wahrscheinlich, ja.
Also ja, ich habe ja vorher gesagt, ich möchte das gar nicht werten, aber ich möchte schon eines auch dazu sagen, ich kann das auch absolut verstehen, dass solche Dinge laut werden, solche Rufe, weil ich bin zwar Kapitalist, aber ich sehe schon auch, jede Gesellschaft muss sich irgendwo überlegen. Jede Gesellschaftsform hat eine Mischung. Es gibt nicht den puren Kapitalismus und nicht den puren Sozialismus. Und das braucht irgendwo eine Mischung.
Ja.
Und ich bin auch absolut dabei, dass ich sage, niemand braucht 160 Milliarden oder 300 Milliarden am Konto, wenn es irgendwo Armut gibt. Das sehe ich schon auch so. Und da hat man schon eine gesellschaftliche Verantwortung, bevor man sich die 6. Superjacht kauft, dass alle was zum Essen haben im Land. Also das sehe ich dann schon auch so. Natürlich, die Grenzen sind immer die Frage. Ne? Ist jetzt 1 Milliarde zu viel, sind 100 Millionen zu viel, sind 200.000 zu viel? Das ist.
Nein, du hast ja vollkommen recht. Es muss das Animo da bleiben, Wert zu schaffen Arbeitsplätze genau. zu schaffen.
Das darfst Dinge du nicht abtreten.
Das darfst du nicht, das ist schon klar. Das Animo muss bleiben. Aber wie du sagst, wenn ich einmal 100 Millionen habe und zahle davon, weiß ich nicht, dann eh nur noch 20% Steuern, dann zahle ich die 20% Steuern. Niemand zahlt gern Steuern, aber ich lebe in einer wunderschönen Stadt, in einem wunderschönen Land. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Es gibt schöne Flecken auf dieser Welt, aber ich fühle mich einfach in Wien wohl und ich bin bereit, für diesen Wohlstand, den ich hier habe, auch meine Steuerlast zu tragen. Ja? Natürlich zahle ich auch nicht Steuern, ist logisch. Ja? Aber dafür gehe ich in ein Spital, werde gut behandelt. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Wartezeiten, ja, das ist halt so, aber im Prinzip leben wir hier in einem Schlaraffenland und ich finde auch, dass ich diskutiere das auch mit vielen deutschen Kollegen und ich finde, dass sich die Deutschen zu Tode ranzen im Moment. Ja, dort läuft viel falsch, wir brauchen nicht drüber reden, es ist extrem viel falsch gelaufen, aber nichtsdestotrotz leben auch die Deutschen noch immer in einem Schlaraffenland. Ja, geh mal nach Zypern und geh in ein öffentliches Spital, dort willst du nicht hin, glaub es mir, dort willst du nicht hin, obwohl es EU ist.
Ja, ja. Ich gebe dir recht, dass es in absoluten Bereichen im deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum noch immer sehr, sehr gut ist, verglichen mit dem Rest der Welt und so weiter. Ich glaube, über was viel geraunt und über was sich viel aufgeregt wird, und das ist auch Fakt meiner Ansicht nach, ist, dass die Qualität rapide abnimmt.
Das stimmt.
Also wir sinken halt. Und man hat halt die Angst davor, wo sind wir in 5 oder 10 Jahren?
Ja.
Weil wenn du heute, es gibt so viele Gangbetten, ich kenne mich in der Gesundheitsindustrie wirklich gut aus, weil ich sehr gut vernetzt bin.
Ja.
Und was da an Gangbetten gibt, oder du kriegst teilweise keinen Platz, oder du brauchst auf eine KNUP, wartest du 7 Monate, etc. Also das sind halt dann schon auch Themen, wo man sagt, das war in den 80ern besser, in den 90ern, und das nimmt rapide ab, und das Geld ist auch nicht da, um das zu verbessern. Das heißt, du hast halt eine Zweit-, Drittklassengesellschaft mittlerweile dann schon, weil du musst dich privat versichern, wenn du da wirklich akut
Zweiklassengesellschaft haben wir auf alle Fälle.
Genau. Und das ist halt schon ein Thema, über das kann man sich aufregen. Das finde ich auch nicht gut, weil wir da einfach an gesellschaftlichem Wohlstand auch verlieren.
Ja, aber du löst es nicht, wenn du nach Zypern auswanderst, nach Paraguay auswanderst oder nach Thailand auswanderst, weil dort sich auch nicht
viel besser. Vielleicht löst du es in 10 Jahren damit.
Vielleicht löst du es in 10 Jahren damit, wage ich aber auch zu bezweifeln.
Möglich.
Weil die haben
die auch Tendenz,
so
aber glaube ich, ist da.
Ich glaube, das ist generell leider. Das ist ja das ist generell, ich meine, es mag die eine oder andere Ausnahme geben. Saudi-Arabien ist 1000%ig oder der arabische Raum ist da definitiv die Ausnahme, die haben Geld wie dort wirst du wahrscheinlich mit einem Bentley ins Spital gebracht.
Ja.
Das sehe ich noch als Ausnahme. Aber ansonsten tut sich jede Volkswirtschaft im Moment wahnsinnig schwer, diese Dinge zu finanzieren. Ja. Und ich glaube nicht, dass du es irgendwo anders verbesserst, es sei denn, du gehst in den arabischen Raum. Das mag die Ausnahme
sein. Ich glaube halt, dass dieser Grant oder diese negative Stimmung halt wirklich daher kommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass wir unseren kompletten Wohlstand in dem System die letzten 20 Jahre irgendwie verprassen und dass es halt den Bach runtergeht komplett.
Ja, bin ich voll bei dir. Nur da muss sich jeder an die eigene Wange greifen und sagen, was tue ich, um mehr Wohlstand zu schaffen.
Also mit einer 30-Stunden-Woche werden wir es nicht lösen.
Mit einer 30-Stunden-Woche werden wir es nicht lösen, wenn jemand, und ich will jetzt niemanden bashen oder sonst irgendwas, aber wenn jemand von Erbe lebt oder so, das sind nämlich die, die sich in meinem Umfeld zumindest am meisten aufregen, ja, dann werden wir es auch nicht schaffen. Ja, weil der mit seinem Erbe schafft ja keine Wertschöpfung.
Ja.
Ja, wenn er es schön angelegt hat oder wenn er 2 Zinshäuser besitzt. Wir gehen trotzdem noch auf ein Bier, wenn du das hörst.
Okay, sprichst du mit bestimmt.
Ja, ja, aber das ist halt dann so, ja. Aber da schaffe ich halt keine Wertschöpfung damit. Ja, das ist halt einfach so. Und das verurteile ich halt. Und die ranzen für mich am allermeisten, die wenigste Wertschöpfung bringen. Das ist halt auch so. Das muss man auch dazu sagen. Aber gut, da könnte man jetzt stundenlang diskutieren.
Ja, da habe ich jetzt auch keine Referenzen dazu, dass ich sagen kann, dass es keine Zahlen nur so dieses Becken könnten.
Aber vielleicht, ich habe ein Anschlussthema, Dominik. Nämlich Commonwealth Bank of Australia habe ich gefunden. Und zwar warnt die Bank vor einer tiefgreifenden Veränderung des globalen Systems. Weniger Globalisierung, mehr geopolitische Spannungen, höhere Verteidigungsausgaben. Und warum ist das, oder warum glaube ich, dass das relevant ist? Einerseits glaube ich, dass es dadurch, und das sind wir ja eh heute auch mit der Edelmetall-Masterclass, aber es sind nicht nur die Edelmetalle, sondern ich finde, dass sich viel langfristige Anlagekategorien in Richtung Rohstoffe, Industrie und Sicherheit verschieben wird. Das sind die, die boomen werden. Und ich glaube, dass wir dadurch ein massives Problem im Tech-Sektor bekommen könnten. Ich habe den Artikel gelesen, bevor ich gelesen habe, dass Nexperia, glaube ich, oder wie ist die Firma, die Autochips liefert?
Weiß ich nicht.
Verdammt. Aber VW und so weiter stehen ja vor dem Riesenproblem. Bosch geht auf Teilzeit zurück, dass sie keine Chips bekommen von dieser,
ja, genau,
NXP, irgendwas ist das Kürzel. Egal. Ja. Ja, und das kommt schon. Und ich glaube auch, dass die Tech-Branche unter dem massiv leiden wird. Deswegen, glaube ich, bekämpfen die das auch, was Donald Trump da mit den Visas aufführt, mit diesem H1 irgendwas Visa. Was denkst du darüber? Also geht es tatsächlich weg dann wirklich in die Kategorien Rohstoffe, Industrie, Sicherheit wieder? Sind das die boomenden Branchen dazu?
100%ig. Das ist ja meine Grundthese. Meine Grundthese ist, dass diese zunehmende Fragmentierung in der Geopolitik oder eben auch das geostrategischen Handels zwischen politischem Osten und politischem Westen, dass wir uns da auseinander dividieren und dass das intrinsisch inflationär wirkt, logischerweise, weil ja diese Globalisierung früher disinflationär gewirkt hat und jetzt diese Deglobalisierung, also dieser Rückbau dieser Globalisierung, sei es durch, wir beziehen kein Gas mehr aus Russland, wir müssen teures LNG aus den USA kaufen, eine der einfachsten Formen davon. Und das zieht sich durch alle Branchen. Und am Ende wird es sich runternivellieren auf das, wo alles anfängt und wo es am wichtigsten ist. Und da sind wir dann wirklich schon in der Geopolitik drinnen, wo man in der Bereitstellung von fiktiven Nutzflächen, heißt es, in der Geopolitik drinnen ist. Ein Beispiel zum Beispiel, in den Weltkriegen hat man, unter Winston Churchill hat man da zum Beispiel für den Weltkrieg siebenmal die Holzfläche von England abroden müssen, um den Krieg da irgendwie zu betreiben. Und das Problem ist halt, du hast halt diese Holzflächen in England dann nicht. Das heißt, du musst es aus den Kolonien ziehen. Das heißt, du holst dir Rohstoffe aus den Kolonien, aus den imperialistisch annektierten Gebieten, um deine eigenen Interessen zu verfolgen. Sei das jetzt Wohlstand oder was auch immer. Und das wird zunehmend zum Problem. Erstens mal, wenn sich Kolonien aufstellen, das sieht man in Afrika sehr stark, also gerade in Burkina Faso. Mit dem ganz jungen Präsidenten Traoré, glaube ich, heißt er. In Nigeria im Niger hat die Staatsleitung die Franzosen rausgehauen. Das war eine französische Kolonie, die haben sie raus unter Mordandrohung rausgeschmissen. Und weil der Niger 30%, also das komplette Uran an Frankreich abgeben musste, zu 50 Cent das Kilo. Jetzt zahlt man $200 oder Pfund. $200 pro Pfund zahlt man jetzt, statt 50 Cent. Und das sind halt Tendenzen, die sich entwickeln. Man will sich auch von dieser Dollar-Hegemonie lösen. Saudi-Arabien hat einseitig den Petrodollar aufgekündigt, was eine unglaubliche Verwerfung in das System ist, weil es halt den Dollar massiv schwächt. Russland und Indien steigen auf den Petro-Yuan um. Es wird teilweise Trade nur mehr in Yuan abgewickelt. Also wir leben da in einer Verschiebung, die hat's so noch nicht gegeben. Alle Leute, die glauben, das wird sich wieder alles runternivellieren auf null, dann muss ich sagen, es tut mir leid. Und dementsprechend muss man dann auch sagen, wo liegen die Weltrohstoffe? Die Weltrohstoffe liegen zu 70% im asiatischen bzw. politischen Osten, in dem Raum. Und nicht im politischen Westen. Vor allem überhaupt nicht in Europa. Also in Europa liegen so gut wie gar keine Rohstoffe, außer vielleicht ein bisschen Braunkohle. Und ja, wir fördern es nicht, sagen wir so. Wir fördern es nicht. Im Norden liegt genug. Ja, also Öl. Öl liegt im Norden.
Öl liegt im Norden, aber auch die seltenen Erden in Grönland könnte man genug machen. Ja, deswegen will der Onkel Donald
ja was haben. Ja. Genau, Grönland ist natürlich ein Thema. Ja.
Aber das sind schon, es wäre schon da, nur bei uns ist das
ja, halt nicht immer, in dem Ausmaß, wie
es natürlich nicht, aber es wäre ausreichend da. Ja, natürlich bräuchte man noch immer Zukäufer, bin ich bei dir, aber es wäre ausreichend da, um trotzdem was zu machen. Aber du hast recht, ja, definitiv. Ja.
Und dieses Rohstoffthema, das ist eben das, wo alles zusammenläuft. Ohne Rohstoffe keine Produktion, ohne Produktion kein Wohlstand. Und da wird der Osten die Daumenschrauben anziehen, so wie es China mit den seltenen Erden macht und so wie es mit allen anderen Rohstoffen sein. Dysprosium zum Beispiel ist ein großes Thema, aber auch andere seltene Erden. Und das wird nicht aufhören. Und deshalb sehe ich da auch den politischen Osten am längeren Hebel, weil wir es imperialistisch einfach nicht mehr in der Hand haben und das rückabgewickelt wird. Das ist meine Basisthese.
Ja, da bin ich bei dir. Aber trotzdem muss sich der politische Osten auch mit dem Westen arrangieren.
Natürlich
muss er das. Weil es nutzt alles nichts, wenn die zurückhalten und der Westen bricht komplett zusammen, dann brechen die genauso mit zusammen.
Natürlich.
Also es wird immer, und das glaube ich auch, dass dieses Pendel ist ganz gut, dass es das gibt. Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass die Deentglobalisierung so ein Stück weit dann aufhört. Man kann ein bisschen deentglobalisieren, das ist überhaupt kein Thema, aber irgendwann muss ich halt sagen, okay, ich kann nicht nur auf mich schauen, weil wenn der andere runterfällt, falle ich halt auch automatisch runter.
Das ist absolut richtig. Die Frage ist halt nur, wer hat den Hebel in der Hand? Und ich finde, meiner Ansicht nach hat der den Hebel in der Hand, der weniger drunter leidet. Bei dem der Pain nicht so groß ist wie der andere. Und der hat einfach, natürlich, du hast absolut recht, beide gehen den Bach runter, wenn man sowas macht, wenn man deglobalisiert. Die Frage ist halt, wem schadet es weniger? Und der hat dann in Verhandlungen meiner Ansicht nach auch den Hebel in der Hand. Und deshalb hat China teilweise, oder meiner Ansicht nach, bei den Handelskriegen, da die USA bei den Eiern.
Absolut. Ja. Sehe ich auch so, definitiv. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also vor allem die Branche, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich das gelesen habe, ich habe die Rohstoffe und die Sicherheitsbranche habe ich im Blick, aber die Industriebranche, da bin ich ja wirklich auf dem Auge, bin ich blind. Und das müssen wir vielleicht beide auch mal nachholen. Wir wollen uns ja eben das Thema Öl kümmern in der nächsten Zeit. Ja. Da spielt die Industrie so ein bisschen rein, da sollten wir uns dann im nächsten Schritt vielleicht die Industrie ein bisschen genauer
anschauen. Aber man sieht ja auch, dass Donald Trump auf seiner Agenda wirklich auch hat, die Repatriierung der ganzen Rohstoffproduktion. Er ist ja wirklich dran, Rohstoffprojekte in den USA wirklich zu fördern und wieder reinzuholen. Und das geht quer durch die Bank, durch alle möglichen Rohstoffe. Und genau das ist der Grund.
Ja, das wird halt dauern, ne? 10, 15 Jahre.
Definitiv. Er wird es auch von der Summe, weil im Boden halt nicht das vorhanden ist, was im östlichen Block ist. Gerade Afrika ist sehr rohstoffreich. China durch die neue Seidestraße in Afrika die Oberhand.
Ja.
Da hat Amerika keinen Sagen mehr, keinen Zugriff. Und was in Asien ist, natürlich mit Russland, das größte Land der Welt, mit wirklich wahnsinnigen Rohstoffen, und China, die decken ja allein von der Bevölkerung und eben von der Landmasse Unglaubliches ab. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Ölpreis ja angesprungen, Russland ist sanktioniert worden. Was sagst du da?
Also ich weiß nicht, wir schießen uns halt das sechste Mal mit der Schrotflinte in beide Kniescheiben rein. Es ist halt, es ist halt ein Narrativ, das uns in Europa einfach nur mehr umbringt. Und wir sehen es halt immer mehr, bei uns steigen die Preise. Österreich ist im vierten Jahr der Rezession, genauso wie Deutschland. Wir bluten komplett aus, die Schulden steigen, wir machen Sonderbudgets, wer ist da, wer soll das finanzieren? Und dann zahlen wir sogar noch, jetzt wird bei uns nächstes Jahr wieder der Strompreis teurer und dann heizen wir teurer. Man macht das alles auf Kosten der Mittelschicht. Es ist narrativ getrieben und es bringt das Land um. Anders kann man es nicht sagen. Ja.
Definitiv. Bin ich bei dir. Muss man definitiv schauen. Vor allem wenn Indien jetzt auch nicht. Ich meine, einerseits Russland wird dann sehr, sehr schnell den Krieg beenden, glaube ich, wenn jetzt Indien tatsächlich auch abspringt. Weil das können sie sich dann am Ende des Tages nicht mehr leisten. Aber die Frage ist halt, wie schnell dann wieder Normalität herrscht, sage ich mal. Weil das wird uns das Knack brechen. In Indien, weil wir kaufen das Öl über die Hintertür, das russische, über Indien. Wenn die dann, sage ich jetzt mal, nicht mehr die billigen Preise, weil Russland ist kaum eine Verhandlungsmacht hat, deswegen sind die Preise, nehme ich mal an, die Indien zahlt relativ günstig.
Ja, sind sie auch. Ja.
Und deswegen können wir auch noch relativ günstig Öl haben, aber wenn das einmal nicht mehr der Fall sein wird, wird es kritisch, glaube ich. Ja.
Ja, es ist halt, ich verstehe es halt nicht. Weißt, auf der einen Seite sagt man, der Russe ist der Böse und macht mit Katar dann irgendwelche Geschäfte. Das ist halt so weit weg von irgendeiner Moral. Aber gut, ich meine, das ist halt Incentive getrieben.
Ja.
Und man muss da jetzt durch irgendwie, man muss das Narrativ durchziehen. Es wird halt wirklich, und das muss ich wirklich so sagen, im Rücken der Gesellschaft gemacht, weil wir sind die das am Ende bezahlen, einfach durch die höheren Preise. Und das glaube ich schon, dass die Politik das tragen kann. Da verdient man gut genug. Aber ich möchte nicht wissen, wie es einem Pensionisten, einer alleinziehenden Mutter da geht, wenn es da zum sechsten Mal hintereinander die Preise anheben. Natürlich wird es dann subventioniert mit irgendwelchen Deckeln wieder, aber das ist ja auch wieder nur Symptomsbekämpfung und nicht die Ursachenbekämpfung.
Und Subventionen sind per se immer schlecht.
Ja. Vor allem, wenn es mit der Gießkanne kommt. Ne? Ja. Und das ist in Österreich halt so, weil ja, ich könnte mich über das wirklich lange aufregen, weil ich finde das einfach nur mehr schlecht, wie wir das Menschen.
Absolut, bin ich bei dir. Gut, hast du noch was am Herzen?
Na, in diesem Sinne, glaube ich, war wieder viel los die Woche. Ja. Wir werden uns nächste Woche wieder zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht.
Definitiv.
Aber ja, spannende Sachen, die in der Welt passieren auf jeden Fall.
Ganz genau, so ist es. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir das alles gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, abonnier den Podcast. Lass uns Liebe da, kommentier auch sehr gerne. Freundlich kommentieren, gell? Freundlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.